Kupot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wer an der St. Marienkirche am Alexanderplatz vorbeigeht, dem ist vielleicht schon einmal das kleine weiße Kreuz direkt vor dem Haupteingang aufgefallen. Seine eher unscheinbare Größe und Erscheinung lässt kaum vermuten, dass es mit einem der spektakulärsten Kriminalfälle in der Geschichte Berlins zusammenhängt. An einem Tag im Hochsommer im Jahr 1324 wurde der Propst Nikolaus von Bernau von einer wütenden Volksmenge auf dem Platz am Neuen Markt gezerrt, misshandelt, erschlagen und sein Leichnam an Ort und Stelle verbrannt. Nicht nur seine Grausamkeit und die Tatsache, dass es sich um den Mord an einem Geistlichen handelt, begründen den besonderen Stellenwert in der Geschichte Berlins. Auch die Folgen für die mittelalterliche Stadtbevölkerung und die juristische Aufarbeitung, die sich bis zu den höchsten Ebenen erstreckte, haben das Ereignis immer wieder in den Fokus der historischen Forschung gerückt. Um den Tatergang und die nachfolgenden Entwicklungen in Berlin-Köln, der Mark Brandenburg und darüber hinaus nachzuvollziehen und in den historischen Kontext einzuordnen, darf ich heute als Expertin Doris Bulach begrüßen. Hallo Frau Bulach.
Hallo Herr Bergmann, schön, dass ich hier sein darf.
Sie sind ja Vorstandsmitglied der Historischen Kommission und seit 2006 Mitarbeiterin beim Langzeitprojekt der Regesta Imperii, speziell beim Teilprojekt zu den Regesten Ludwigs des Bayern oder Ludwigs des Vierten, dessen Arbeitsstelle Sie seit 2019 auch leiten. Vielleicht können Sie am besten selbst einmal kurz beschreiben, worum es bei diesem Projekt geht. Das ist nicht ganz unwichtig für unser heutiges Thema, wie wir später sehen werden.
Ja, also wie Sie gesagt haben, sind die Regesta Imperii ein Langzeitprojekt. Die sind angesiedelt an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz hauptsächlich, aber es ist auch die Berlin-Brandenburgische Akademie hier in Berlin beteiligt und auch die Österreichische Akademie. Mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen bearbeiten wir dabei ausgewählte Herrscher vom Frühmittelalter bis zum Spätmittelalter. Das können Könige, Kaiser und aber auch Päpste sein. Und wir stellen der künftigen Forschung eine Grundlage zur Verfügung, indem wir die Urkunden dieser Herrscher alle auswählen und suchen und dann Regesten, also Kurzzusammenfassungen von diesen Urkunden, schreiben. Gleichzeitig stellen wir aber auch Literatur zu den einzelnen Urkunden zur Verfügung oder stellen zur Verfügung, wo die Urkunden gedruckt sind oder ob es eben weitere Zusammenfassungen an anderen Orten gibt. Und dann können zukünftige Forschende darauf zurückgreifen und damit arbeiten. Diese Herrscherurkunden, also in dem Fall bei mir Ludwig den Bayern, werden gedruckt, also diese Zusammenfassungen werden gedruckt und aber auch online zur Verfügung gestellt. Also man kann unter www.registerimperii.de dann auch diese ganzen Regesten durchsuchen nach verschiedenen Kriterien. Ich habe bei meinen Urkunden für Ludwig den Bayern eben auch Berlin und Brandenburg bearbeitet und bin dabei auf zwei Urkunden gestoßen, die eng mit der Geschichte und mit dem Mordfall um den Propst verbunden sind und die mich dann auch persönlich wieder die Frage haben stellen lassen, was da eigentlich genau passiert ist. Vielleicht kommen wir dann später auch nochmal auf diese Urkunden zurück.
Genau, dazu kommen wir später. Zunächst erstmal zu dem aufsehenerregenden Mordfall an sich. Denn der geschah natürlich nicht einfach so irgendwie im luftleeren Raum. Deswegen wollen wir am Anfang nochmal einen Blick auf die Umstände in der Mark Brandenburg und im Heiligen Römischen Reich zu der Zeit werfen. Denn dort tat sich politisch so einiges, das sich aber auch bis auf die lokale Ebene hier auswirkte.
Das ist eine sehr gute Frage, denn diese Brutalität des Mordes wirft natürlich sofort Fragen auf, wie es überhaupt zu diesem Hass gegen einen Kleriker kommen hat können. Sieht man sich die Umstände da genauer an, dann zeigt sich, dass hier nicht einfach nur ein Mord geschah, sondern die grausame Ermordung des Propstes Nikolaus von Bernau, das liegt ungefähr 30 Kilometer von Berlin entfernt, eng mit den politischen Verhältnissen im Reich und in Brandenburg zusammenhing. Ohne dass man diese Hintergründe beleuchtet, lässt sich der Mord kaum erklären und wäre unter anderen Bedingungen wahrscheinlich gar nicht passiert. Dabei muss man doch etwas weiter ausholen, leider, und sowohl den König des Heiligen Römischen Reiches, den Markgrafen von Brandenburg und sogar den Papst mit einbeziehen. 1319, also 5 Jahre vor den Berliner Ereignissen, starb der letzte Markgraf aus askanischem Hause, Woldemar von Brandenburg heißt der, und wie auch sonst im Reich fiel nun das ledige Lehen der Mark Brandenburg an das Reich zurück, der König konnte es also nun wieder neu an jemanden vergeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Reich jedoch zwei Könige, die miteinander um die alleinige Herrschaft rangen, den Wittelsbacher Ludwig IV. Und seinen Cousin Friedrich den Schönen, einen Habsburger. Beide waren 1314 durch Kurfürsten gewählt worden, Ludwig sogar mit der Mehrheit der Stimmen, aber das Mehrheitswahlrecht war zu diesem Zeitpunkt noch nicht das allein ausschlaggebende Moment, wie man wahrscheinlich heute sofort annehmen würde. Das war im Mittelalter aber noch anders. Im Jahr 1322, also rund 3 Jahre nach dem Heimfall der Mark und 2 Jahre vor dem Berliner Mord, besiegte dann Ludwig IV. Den Gegenkönig in Mühldorf und fand nun erst Zeit für eine eigenständige Politik. In der Zwischenzeit waren aber auch die unmittelbaren Anrainer der Mark nicht untätig geblieben und hatten versucht, mit der Besetzung von brandenburgischen Gebieten Fakten zu schaffen, um sich als geeignete Kandidaten für den Markgrafentitel zu präsentieren. Neben weiteren Protagonisten tat dies an vorderster Front Herzog Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg, der wie Friedrich der Schöne ebenfalls ein direkter Cousin von Ludwig war. Also man sieht, die waren eben auch alle verwandt. Rudolf hatte als Kurfürst von Sachsen bei der Königswahl aber gegen Ludwig, also gegen seinen Cousin, gestimmt und beanspruchte den Markgrafentitel vor allem mit dem Argument, dass er, wie die bisherigen Markgrafen, aus dem Geschlecht der Askanier stammte. Verkürzt kann man hier festhalten erstmal, dass es Rudolf gelang, mit Waffengewalt weit in die Mark Brandenburg vorzudringen und unter anderem Berlin, Köln, also die Schwesterstadt von Berlin, und Spandau davon zu überzeugen, sich ihre Rechte von ihm bestätigen zu lassen, ihn also als den künftigen Markgrafen anzuerkennen. Und nun kommt auch der Propst Nikolaus von Bernau, also aus der Nachbarstadt, ins Spiel. Er war durch den verstorbenen Markgrafen Woldemar eingesetzt worden, also als Propst in Bernau, und hatte in dessen Diensten gestanden. Nach Woldemars Tod hatte Nikolaus sich Rudolf I. als den neuen Prätendenten des Markgrafentums zugewandt und diente Rudolf, also nachweislich der Quellen, auch als treuer Begleiter und auch als Berater. König Ludwig IV. Wählte aber nun nicht Nikolaus Herrn, den Herzog von Sachsen-Württemberg, sondern setzte im Jahr 1323 seinen eigenen, gerade erst einmal 8 Jahre alten Sohn als Markgrafen ein, dem er aber dann natürlich erfahrene Berater zur Seite stellte, aber der neue Markgraf war also ein Kind. Im Jahr 1324, diesem entscheidenden Jahr, wie Sie am Anfang schon erwähnt hatten, treffen wir die Mark also in einem Zustand des Umbruchs und der Unruhen an. Nach 5 Jahren Unklarheit über den künftigen Landesherrn mussten Städte, Adel und die Geistlichkeit von ihren eventuell schon favorisierten Fürsten der angrenzenden Herrschaften auf einen neuen, dazu noch minderjährigen Herrn aus dem weit entfernten Bayern umschwenken. Die Atmosphäre war also dementsprechend angespannt. Dabei ging es zwar in erster Linie vordergründig um Reichsrechte, darunter schwelten aber auch vielerorts alte Territorialfäden, die kaum voneinander zu trennen sind, aber die wir jetzt auch im Hintergrund behalten müssen. Also es gab natürlich dann auch regionale Konflikte. Schon diese politischen Veränderungen im Reich, aber auch in der Mark Brandenburg, waren kompliziert genug. Aber nun kommt auch noch der Papst ins Spiel. Zur Zeit der Doppelwahl im Reich im Oktober 1314 war der päpstliche Thron nämlich verwaist, der zu dieser Zeit auch nicht in Rom, sondern in Avignon stand. Papst Clemens V. war hier im April gestorben und erst 2 Jahre später, 1316, also nach der Wahl der beiden Könige, kam es im August zur Wahl des 70-jährigen Johannes des 22. Der Papst hielt sich anfangs bei der Positionierung für einen der beiden Kandidaten dieser Doppelwahl, also für Friedrich den Schönen oder Ludwig IV., stark zurück. Für ihn galt das Reich bis zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Königen als vakant, also als unbesetzt. Jedoch stellte er sofort klar, dass die Wahl des römisch-deutschen Königs nur durch seine päpstliche Approbation, also nur durch seine Zustimmung und nicht durch die Wahl selbst rechtmäßig sei. Verschiedene Handlungen Ludwigs, vor allem aber die Zusammenarbeit mit den durch den Papst gebannten Reichsvikaren im Süden des Reiches, brachten den Papst so gegen Ludwig auf, dass er am 8. Oktober 1323 an die Domtüre von Avignon eine Anklageschrift gegen den König heften ließ. Darin rief er den König unter anderem dazu auf, zurückzutreten und erklärte damit auch die Belehnung der Mark für unrechtmäßig. Kurz gesagt, erhöhte also Johannes der 22. dabei zunehmend seine Angriffe gegen Ludwig und drohte auch dessen Unterstützer Amtsenthebung und Exkommunikation an. Seine Prozesse, die er gegen den König führte, ließ er an hohe Geistliche des Reichs senden, mit der Aufforderung, sie zu verbreiten und auch verlesen zu lassen. Im Juli 1324, also kurz vorher, sprach Johannes der 22. dann endgültig den Bann, also die Exkommunikation, über den König aus, da sich dieser seinen Forderungen widersetzte. Diese Auseinandersetzungen mit dem Papst sind ein eigenes, komplexes Thema. Das kann man jetzt hier nur so ganz verkürzt wiedergeben. Und es soll auch nur insofern gestreift werden, als es die Verhältnisse besser erklären hilft, die dann in dem Sommer, in dem eben kurz zuvor der König gebannt wurde, in der Mark herrschten. Denn nicht alle Geistlichen wie Erzbischöfe oder Bischöfe ließen die Prozesse des Papstes in ihren Diözesen verlesen. Eine große Zahl an königstreuer Kleriker weigerte sich vielmehr und wurde daher immer wieder vom päpstlichen Schreiben erzürnt ermahnt. Mit Hinblick auf den Brandenburger Raum lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass hier der Erzbischof von Magdeburg, Burkhard III., und der ihm unterstellte Bischof Ludwig von Brandenburg zwei ganz unterschiedlichen Lagern angehörten. Der Erzbischof zählte zu den papsttreuen Anhängern, derjenige von Brandenburg hingegen zu den königstreuen. Sie sehen also schon, dass die Verhältnisse im Reich, aber auch je weiter runter man geht, also in Brandenburg, sehr kompliziert und komplex waren und eben eine sehr aufgeheizte Stimmung herrschte.
Ja, also eine ganz schön verworrene und angespannte Situation, in der sich die Doppelstadt Berlin-Köln und auch ihre Bürger an diesem schicksalhaften Tag am 16. August 1324 befunden haben. Was genau geschah denn nun mit dem Bernauer Propst? Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist für heute, anhand welcher Quellen lassen sich die Ereignisse überhaupt rekonstruieren?
Was genau geschah, ist ja auch heute bei Mordfällen immer sehr schwierig festzustellen. Und da gibt es ja oft subjektive Quellen oder man weiß einfach gar nichts darüber. Genauso war es im Mittelalter auch. Also man muss quasi die Ereignisse immer konstruieren. Also man schreibt dann selbst eine eigene Geschichte, die man aber anhand von Quellen natürlich versucht. Der Mordfall selbst ist nur in der päpstlichen Kanzlei überliefert. Und zwar nur durch Zusammenfassungen, die dort von Schreiben aus Berlin gemacht wurden. Und zwar zum einen in der Version der beiden leiblichen Brüder des Propstes, die 1325, also ein Jahr nach dem Mord, an den Papst schrieben. Und zum anderen aus einem Schreiben des Rates aus dem Jahr 1344, also wirklich viel später, in dem auch der Rat dann die Ereignisse aus seiner Perspektive nochmal zusammenfasste. Aber keiner dieser Schreiben ist im Original überliefert, sondern eben nur wiederum aus Zusammenfassungen der päpstlichen Kanzlei. Nimmt man nun diese beiden Quellen aus der Region sowie weitere Überlieferungen zusammen, dann lassen sich aber doch einige Fakten herausschälen. Was war also am 16. August 1324 geschehen? Die Stadt befand sich, so die Aussage des Rates, zu dieser Zeit in Auseinandersetzungen mit, so steht es in dem Schreiben, Fürsten und Edlen der Region. Eine etwas lapidare Aussage, die sich aber, nachdem wir uns ja mit den Hintergründen beschäftigt haben, doch besser einordnen lässt. An dem besagten Tag, einem Freitag, fand in Berlin ein Markt statt, so diese Quellen, bei dem auch fremde Leute anwesend waren. Dabei hatte der Propst, so die Aussage seiner beiden Brüder, versucht, die Menge davon zu überzeugen, nicht den neu eingesetzten Markgrafen zu huldigen. Offenbar fühlte er sich zu dieser Rede bemüßigt, da sein zuständiger Amtskollege, der Propst von Berlin, den es dann natürlich auch gab, nicht daran dachte, diesbezüglich aktiv zu werden. Um für eine solche Ansprache möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu erreichen, war natürlich ein Markttag prädestiniert. Der einzige mittelalterliche Markt, der für Berlin im August nachgewiesen ist, das sind jetzt quasi Forschungsergebnisse, war der Laurentiusmarkt auf dem Kölner Marktplatz bei St. Petri, der am Fest des Heiligen, also am 10. August, stattfand. Da schon im Mittelalter eine Oktav mit dem Feiertag verbunden war, also das Fest 8 Tage lang dauerte, ist davon auszugehen, dass sich auch der Markt über 8 Tage zog, also am 17. August enden würde. Dann hätte der Propst von Benau also genau den letzten Tag des Marktes genutzt, den 16. August, um die bald wieder auseinanderströmende Menge zu beeinflussen. Über den Ort, an dem Nikolaus seine Hate Speech, nennen wir es mal so, hielt, erfährt man nichts aus den Quellen. Dietrich Kurze, ein Historiker an der FU hier in Berlin, vermutete aber, dass sie wohl in der Nikolaikirche stattfand, in der Nähe des Propsteigebäudes des Berliner Propstes, in das der Redner danach anschließend auch ging. Dieses Haus dann stürmten bewaffnete Berliner Bürger, zogen den Nikolaus heraus und verbrannten ihn auf einem Scheiterhaufen, der, wie man später erfährt, auf dem neuen Markt an der Marienkirche errichtet worden war, was sie ja auch am Anfang erwähnt hatten. Die Version der Bürger verliert keine Worte über weitere Details. Dagegen wird hier die Version der Kläger naturgemäß drastischer, also der beiden Brüder des Propstes, auch wenn nicht klar ist, ob die Brüder jetzt tatsächlich Augenzeugen waren oder eben auch aus Berichten anderer ihre Bericht verfassten. Hier werden dann Worte wie von Sinnen bezogen auf die Bürger, von Gewaltanwendung, Haare ausreißen, mit Stöcken einschlagen und tödlicher Verwundung gebraucht, um die Handlungen von Ratsmitgliedern und der Menge zu beschreiben. Eine mitleidige Hand hatte dann die Knochen, die eben auf den von Ihnen auch erwähnten Scheiterhaufen dann verbrannt wurde, zusammengesucht und wohl in ein Gefäß gebracht. Aber selbst dieses Gefäß, so diese Beschreibung dann der beiden Brüder, wurde dieser Person wieder entrissen und die wurden dann nochmal verbrannt, um dann die Memoria, also die Erinnerung an den Propst, vollständig auszulöschen.
Ja, also tatsächlich ziemlich dramatische Hergänge, wenn man das so hört, sofern man sie rekonstruieren kann. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass das Ereignis auch lange Jahre her ist, drängt sich natürlich auch die Frage auf, warum wir überhaupt noch was davon wissen. Also wir haben schon gehört, es war natürlich ein Extremereignis und es wurde sogar in Urkunden der päpstlichen Kanzlei, also bis an höchster Stelle überliefert. Aber warum war das so? Also welchen Stellenwert hatten die Vorgänge in Berlin und im Vergleich zu ähnlichen Verbrechen vielleicht im mittelalterlichen Reich?
Das ist auch eine gute Frage. Und zwar, also man muss ja erstmal die Stellung dieser Person, des Ermordeten, sich genauer anschauen. Der war eben, wie gesagt, Propst von Bernau, also von einer Stadt unweit von Berlin und war damit ein sehr hochrangiger Kleriker, der dann auch direkt dem Bischof unterstand, also dem Bischof von Brandenburg. Wie heute auch, war auch im Mittelalter, auch wenn man sich das vielleicht manchmal anders vorstellt, auch ein Mord, ein einschneidendes Ereignis natürlich und wurde auch sehr hart bestraft. Umso mehr dann die Ermordung eines hochrangigen Klerikers, der quasi eine Stufe unter dem Bischof stand. Aber wenn man das dann auch vergleicht mit anderen Ereignissen, sieht man eben doch, dass auch Kleriker natürlich wie andere Personen auch nicht von Ermordungen gefeit waren. Speziell in, wie wir ja vorher schon gesehen haben, in so einer aufgeheizten Lage, wie sie jetzt gerade in Berlin war. Berlin war auch nicht die einzige Stadt, in der es zu Angriffen gegen Kleriker kam. Auch die Bürger von Aachen, der Stadt, in der Ludwig gekrönt worden war, reagierten die Bürger im September 1324 sehr feindselig, wenn auch nicht mordlüstern, gegen Kleriker nach dem Verlesen dieser päpstlichen Prozesse, wie das Aachener Domkapitel dann entrüstet an den Papst berichtete. Von feindseligen Reaktionen beim Verlesung der päpstlichen Briefe in königstreuen Städten wurde vielfach berichtet, auch wenn diese Verlesung von der Obrigkeit dann überhaupt zugelassen wurde. Oft wurden diese Briefe ja gar nicht verlesen, so erfuhren auch die Bürger nichts davon. Aber auch jenseits von dieser aufgeheizten politischen Ereignisse jetzt aus dem Jahr 1324 kam es im Mittelalter immer wieder zu Angriffen und natürlich auch zur Ermordung von Klerikern, wie der Historiker Christian Jaser beispielsweise für Köln, also schon vom 13. bis ins 14. Jahrhundert nachgewiesen hat. Dass Bürger auch von der Ermordung selbst eines Erzbischofs nicht zurückschreckten, zeigt auch ein Beispiel aus unserer nahen Umgebung, nämlich aus Magdeburg. Auch dieser schon mehrfach jetzt erwähnte Erzbischof Burchard III., der auf der Seite des Papstes stand, wurde nämlich in seiner Stadt ermordet von den Magdeburger Bürgern. Das stand aber in dem Fall nicht in Zusammenhang, also auf jeden Fall nicht vordergründig in Zusammenhang mit den politischen Ereignissen, sondern Burchard hatte von den Bürgern, aber auch von Nachbarstädten zunehmend Abgaben gefordert, die die Bürger dann gegen ihn aufbrachten und ihn zurück in die Stadt lockten. Und dort wurde er dann im Keller auch erschlagen, wie es da in den Quellen heißt. Und auch Magdeburg und die Bürger verfielen dann dem Interdikt, wie es ja dann auch für Berlin war.
Genau, Sie deuten es schon an. Wir wollen uns jetzt mal den direkten Folgen des Mordes widmen. Wie und von wem wurde denn so eine auch außergewöhnliche Tat normalerweise bestraft? Und was geschah im Fall des Bernauer Probstmordes?
Also was man aus den Quellen rekonstruieren kann, ist, dass es eben nicht bei dieser Ermordung des Probstes blieb, sondern die Bürger haben dann auch sofort die Güter der Familie des Probstes, also vor allem von seinen beiden Brüdern, beschlagnahmt und dann geschah erstmal nichts. Aber diese beiden Brüder des Probstes, Heinrich, der war Pfarrer in Eberswalde, eben auch bei Berlin gelegen, also heute in der Nähe von Berlin gelegen, und gleichzeitig war er Vikar in Lübeck, und Albert, der zweite Bruder, der Laie war und in der Diözese Verden lebte, hatten Klage gegen die Tat bei den lokalen kirchlichen Behörden eingereicht. Die bei einer solchen Tat vorgesehene Exkommunikation der Täter und die Bestrafung war jedoch wieder durch die zuständigen Geistlichen, also den Berliner Probst oder die Pfarrer der städtischen Kirchen sowie den Bischof von Brandenburg erfolgt, beziehungsweise wurde bewusst durch diese unterbunden, weil, wie wir wissen, die ja alle auf den Seiten des Königs standen. Hätte der Probst also nicht seine beiden Brüder als Fürsprecher gehabt, wer weiß, dann wäre diese Tat vielleicht ungesühnt geblieben und auch heute nicht mehr gegenwärtig. So aber, das wird gleichfalls dann aus diesen päpstlichen Briefen, die ich erwähnt habe, ersichtlich, hatten sich die Brüder angesichts des Versagens der lokalen kirchlichen Institutionen hilfesuchend an die nächsthöhere Instanz, nämlich den Magdeburger Erzbischof, den wir ja jetzt schon kennen, Burchard III., gewandt, der auf Seiten des Papstes stand. Dieser erhöhte natürlich gleich ihre Bitten nach Bestrafung der Täter und verhängte in einem Gerichtsverfahren die Exkommunikation über die namentlich bekannten Ratsherren. Das Urteil wurde aber in Berlin wieder nicht verkündet und auch nicht vollzogen. Das weiß man eben dann auch aus den späteren Quellen. Auf welchem Weg genau die Kurie in Avignon von diesen Zuständen dann aber unterrichtet wurde, erfährt man nichts, aber Papst Johannes der 22. machte das Anliegen der beiden Brüder, das jedoch von diesen bezahlt werden musste, also das ging nicht ohne Bezahlung, sofort zu seiner Chefsache. Betraf es doch genau den Raum, in dem sich sein Kampf gegen Ludwig, den er nur den Bayern, also Barbarus, abfällig, also was auch zu ungebildet natürlich dann die Assoziation hat, zuspitzen ließ. Hier konnte er sowohl den König als auch dessen Sohn als ebenfalls vom Papst nicht anerkannten Markgrafen treffen. Und natürlich galt es hier, ein ungesühntes Verbrechen gegen die Kirche zu bestrafen. Es folgten, das kann man den Quellen dann entnehmen, unzählige Verfahren, Appellationen der Beklagten und anschließende Prozesse, die durch die päpstliche Kanzlei überliefert sind. Der Papst beauftragte dann rund ein Jahr nach der Tat im Oktober 1325 drei Bischöfe seines Vertrauens, die im Norden des Reiches saßen, also in Kamin, in Verden und in Ratzeburg, mit der Untersuchung und auch der Bestrafung der Tat sowie Exkommunikation der Beklagten, in deren Folge auch das Interdikt über die ganze Stadt Berlin verhängt wurde, was ich vorher ja schon angedeutet hatte. Deutlich wird dann am Eingreifen des Papstes auch die Vernetzung der damaligen christlichen Welt. Denn Berlin war rund 50 Tagesreisen von Avignon entfernt, in dem der Sitz des damaligen römischen Papstes lag. Für den französischen Papst lag also auch Berlin unendlich weit weg. Das zeigt auch sein anfänglicher Fehler, die Region nicht als Mark Brandenburg, sondern als Mark Magdeburg zu bezeichnen. Wurde ein solcher brutaler Akt, wie es der Mord an einem Untergebenen des Bischofs war, nicht von den lokalen zuständigen Institutionen bestraft und von den Tätern gesühnt, stand der Gerichtsweg also bis ganz nach oben offen. Und sicherlich war es in dem konkreten Fall auch ausschlaggebend, dass der verbrannte Verwandte hatte, die seinen Tod und die damit verbundenen Enteignungen gesühnt sehen wollten. Offenbar standen ihnen dafür aber auch genügend Geldmittel zur Verfügung, weil die waren eben notwendig bei solchen Prozessen. Denn erstens war der Weg zum Papst weit, zweitens mussten natürlich dann auch Prokuratoren, also Fürsprecher gefunden werden, die das Anliegen vor den Papst bringen konnten. Das konnten die beiden Brüder natürlich selbst nicht, ganz zu schweigen von den ganzen Kosten für die Urkunden.
Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz beim Interdikt hängen bleiben. Das Interdikt war ja im Mittelalter eine durchaus gängige Strafe der Kirche. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz deutlich betonen, wie gravierend diese Strafe wirklich für einen Ort war und welche auch weltliche Auswirkungen das dann nach sich ziehen konnte.
Ja, also es gibt neuere Forschungen gerade auch zu Interdikten und darunter auch von Christian Jaser. Und der hat zum Beispiel Interdikte im Spätmittelalter als Urban Events kürzlich beschrieben. Also als Strafen, die wirklich sehr häufig auch verhängt wurden gegen Städte. Dabei handelt es sich also um Lokalinterdikte, die eben, wie gesagt, in der Regel gegen Städte verhängt wurden. Und die spielten eine zentrale Rolle im kirchlichen Sanktionsarsenal gegen die weltliche Macht. Das war eine sogenannte Beugestrafe. Also sie sollte die Betroffenen durch diesen Entzug der Gnadenmittel zur Einsicht und Umkehr zwingen. Aus unserer heutigen Sicht hört sich das vielleicht jetzt erstmal nicht so entscheidend an, aber man muss eben diese Gläubigkeit der Menschen im Mittelalter immer im Hinterkopf behalten, für die eine solche Strafe, die wir uns gleich nochmal genauer ansehen werden, wirklich eine schreckliche Strafe auch waren, denn ein großer Teil ihres Lebens war eben auch von religiösen Handlungen geprägt. Also, was bedeutete denn das Interdikt konkret? Übersetzt heißt das eine Untersagung. Das heißt, es war also wirklich die größtmöglichste Strafe für die christliche Gemeinschaft. Das fing an beim Verbot des Glockengeläutes über das Abhalten von Messen und bis hin zu Beerdigungen auf dem Friedhof. All das war den Bürgern und auch ihren Klerikern zusammen mit kirchlichen Handlungen untersagt. Man muss sich also vorstellen, Beerdigungen waren nicht erlaubt. Was geschah jetzt mit den ganzen Leichen? Und es fanden keine Messen statt. Alle christlichen Sakramente, das sind im Mittelalter eben genau 7, die Taufe, die Eucharistie, also das Abendmahl, die Firmung von Menschen, die Eheschließungen, Buße, also quasi, man konnte eben nicht mehr beichten, die Beichte wurde ausgesetzt, die Weihe von Klerikern wurde ausgesetzt und auch die Krankensalbung, die sehr wichtig ist für Sterbende, wurde dann also de facto nicht mehr eingehalten. Das heißt, wenn man sich das dann wirklich im Alltag anschaut, dass ein Großteil des religiösen Alltags dann eben brach lag und ja, keine Ehe geschlossen werden konnte und niemand begraben werden konnte. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr drastisch an, aber man kann sich auch im Mittelalter vorstellen, dass es dann wie heute auch Versuche gab, diese Strafen auch zu unterwandern. Also gerade jetzt, was die Beerdigungen betraf, natürlich lagen da nicht die Leichen auf der Straße oder irgendwo aufgebahrt, sondern da werden sich schon Lösungen gefunden haben. Also die Stadtgesellschaft hatte schon eine gewisse Resilienz, um diese Belastungen auszuhalten. Davon geht man jetzt in der Forschung aus. Wenn man sich jetzt Berlin genauer anguckt, da gab es 3 Pfarrkirchen. In den Pfarrkirchen selber gab es unzählige Altäre von Privatpersonen oder eben auch von Bruderschaften oder Handwerksgemeinschaften. Und es gab zwei Klöster ebenfalls mit zahlreichen Altären. Und in all diesen Altären standen eben Priester und teils mehrere Priester. Es gab also eine große Zahl an Priestern in Berlin. Und da Berlin sich ja sowieso eher königsfreundlich gezeigt hat, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass zumindest einige dieser Priester dann eben auch gottesdienstliche Handlungen vollzogen und eben auch die Sakramente anwandten. Zum Beispiel Untersuchungen genau in Köln zeigen eben auch, dass wenn keine Priester aus der Stadt da zur Verfügung standen, dass man eben Priester von außerhalb mietete. Es gab natürlich auch zahlreiche Städte in der Umgebung von Berlin, auf die man vielleicht ausweichen konnte. Und auch in den Quellen in Berlin deutet sich zumindest an, dass das Interdikt unterlaufen wurde, das, wie wir dann vielleicht noch sehen werden, wirklich auch eine lange Zeit gedauert hat.
Ja, genau. Also selbst wenn man es quasi unterläuft, ist das natürlich kein Zustand, in dem man verbleiben möchte als Stadt. Also muss ja dieser Streit oder dieser Gerichtsprozess am Ende irgendwie beigelegt werden. Wie kam es denn jetzt letztendlich zu einer Annäherung der Streitparteien und wie haben sich die Berliner am Ende von Interdikt und Exkommunikation befreien können?
Also wenn man jetzt erstmal diese ersten 10 Jahre sich anschaut, dann sieht man, dass 1334 das Verfahren an der Kurie immer noch nicht abgeschlossen war und das Interdikt also auch 10 Jahre lang immer noch in Kraft war. Das bedeutet natürlich eine immense Anstrengung auch dieser Stadtbürger, sie dann wiederum zu unterwandern, und diese Belastung war weiterhin für die Bürger dann da. Ich hatte ja vorher diese beiden Briefe von Ludwig dem Bayern erwähnt und genau die berichten eben aus dieser Zeit dann über die Zustände in der Stadt. Inzwischen war Ludwig der Vierte zum Kaiser gekrönt worden, was aber nur nebenbei gesagt in Rom stattfand, aber natürlich nicht mit dem Papst, der gegen ihn vorging. Aus den beiden in Nürnberg ausgestellten Kaiserurkunden erfahren wir nun, 10 Jahre also nach dem Mord, über den Stand in Berlin, denn der Schreiber in der Urkunde fasste diese Zustände am Beginn der Urkunde ein bisschen zusammen. So standen also die Städte Berlin und Köln seit langer Zeit unter dem Interdikt, so die Urkunde, wodurch, so das erfahren wir jetzt aus der Urkunde selbst auch nochmal, eben keine Gottesdienste und andere Messen stattfänden und das Seelenheil der Bewohner bedroht wäre. Das war nämlich die größte Gefahr ja dann eben auch im Mittelalter für Gläubige. Das war also deshalb immer noch so, schreibt Ludwig, weil der Pfarrer Heinrich in Eberswalde, also der Bruder des Propstes, bisher die durch das Urteil von Ehrenmännern angebotene umfangreiche Wiedergutmachung für den Mord an seinem Bruder abgelehnt hätte. Das sei, so der Kaiser, bei einem sonstigen, privaten, so nennt er es, Fall, weder mit Recht oder mit Vernunft zu vereinbaren. Daher forderte Ludwig nun seinen seit einem Jahr volljährigen Erstgeborenen, Markgraf Ludwig von Brandenburg, auf, gemeinsam mit dem Brandenburger Bischof den Renitentenpfarrer vor sich zu rufen, ihm eine Frist von 2 Monaten für die Annahme der Wiedergutmachung zu setzen und ihm andernfalls seine kirchlichen Lehen, also offensichtlich hatte der Pfarrer in Eberswalde immer noch Besitz, dann sofort zu entziehen. Diese gleiche Aufforderung richtete dann der Kaiser auch in einem zweiten Brief an den Bischof von Brandenburg und bat ihn dann, seinen Sohn bei dem Vorhaben zu unterstützen. Nach diesem kurzen Zwischenbericht erfährt man dann erst ein Jahr später, also Jahr 11 nach dem Mord, von deutlichen Anzeichen einer Annäherung. 2 Bischöfe nämlich hielten sich nun in Berlin auf und gewährten allen 3 Pfarrkirchen Ablässe, was das Abhalten feierlicher Gottesdienste und auch die Bestattung von Toten natürlich voraussetzte. Im Juli dann zeigte sich, dass sich das Verfahren nun auch wieder auf die regionale Ebene begeben hatte. Ein Schiedsspruch zwischen Bischof Ludwig von Brandenburg, wie von dem Kaiser gewünscht, und der Stadt regelte nun die Sühneleistung für den Ermordeten, die bis zu dessen Todestag dann abgeschlossen sein sollten, also am 16. August. Kehrte es sich der Tod ja dann wieder. In der Marienkirche, in deren Sprengel sich, das erfahren wir aber jetzt zum ersten Mal aus den Quellen, auf dem Neuen Markt die Tat ereignet hatte, sollte ein Altar errichtet werden sowie ein 2 Faden hohes steinernes Sühnekreuz mit einem ewigen Licht an der Mordstelle. Also 2 Faden geht man davon aus, dass es ungefähr so 3 Meter hoch sein sollte. Zudem, so die Auflagen dann des Bischofs, sollten auf ewige Zeiten am Tag der Ermordung des Propstes, also am 16. August, in allen Kirchen der Stadt Vigilien und Seelmessen begangen werden, also für die Seele des Propstes gebetet werden. Des Weiteren hatten auch die Berliner eine immense Geldsumme zu hinterlegen, also auch finanzielle Einbußen waren hier vorgesehen. Diese Sühneleistung war aber nur eine vorübergehende, denn bis auch mit dem Papst eine Einigung erzielt worden wäre, ein Verfahren, für die offenbar der Bischof sorgen sollte. So geht es aus den Urkunden hervor. All diese Forderungen an die Stadt wurden sogar dann übererfüllt von den Bürgern. Den geforderten Altar in der Marienkirche wurde ein zweiter zur Seite gestellt. Jeweils ein weiterer Altar richtete man in St. Nikolai und auch in der dritten Pfarrkirche in St. Petri ein. Und das Sühnekreuz wurde ebenfalls aufgestellt. Auch im Mittelalter malten aber die Mühlen der Justiz langsam. Es gingen dann wieder 11 Jahre ins Land, bis 1346 endgültig die Absolution der Stadt erfolgte und der Kriminalfall abgeschlossen war.
Ja, jetzt zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal einen Blick quasi in die Zukunft, also unsere Gegenwart werfen. Wir hatten es ganz kurz angesprochen, die Knochen des Propstes wurden dann ja erst eingesammelt nach dem Mord und dann noch einmal verbrannt. Das war ja offenbar als Ziel der Bürger von Berlin, seine Erinnerung auszulöschen, also eine Damnatio Memoriae. Wie sehr ist denn das gelungen, also wenn man einen Blick auf die Ereignisse in der heutigen Erinnerungskultur wirft?
Also wenn man jetzt nochmal zurückgeht nach dem Mord und dann dieses Schweigen der zuständigen Behörden sich anschaut, hätte es den Bürgern durchaus gelingen können, dass der Mord ungesühnt geblieben wäre und heute niemand mehr von dem Mord wissen würde. Letztlich waren es dann die Brüder des Propstes, die dafür dann ja gesorgt haben, dass sich der Erzbischof und letztlich dann sogar der Papst des Verbrechens annahm. So haben wir eben diese weitreichende Überlieferung in der päpstlichen Kanzlei, die natürlich nach wie vor vorhanden ist. Wir haben Urkunden des Kaisers und dann auch seines Sohnes, des Markgrafen, der dann eben auch für die Sühneleistung einstand und immer auch der Berliner Bürger. Also vor allem eben durch diese Quellen war der Mord dann auch viel Thema in zahlreichen Forschungsaufsätzen und in Sammelwerken. Es war aber auch Sujet für Bilder oder diente auch schon in der frühen Neuzeit als Vorlage für Romane oder für Erzählungen und dann eben auch für Theaterstücke. Also insofern ist die Erinnerung über alle Jahrhunderte eigentlich präsent geblieben. Und wir haben ja auch immer noch das Sühnekreuz, was Sie am Anfang genannt hatten, das vor der Marienkirche steht. Auch wenn wegen seiner geringen Größe, also wenn man sich das heute anschaut, ist es auf jeden Fall nicht 4 Meter hoch, ist es fraglich, dass es wirklich mit demjenigen identisch ist, das die Bürger dann nach dem Mord eben aufstellen ließen. Aber es erinnert eben doch an den Mord. Und wenn man heute sich Stadtführungen anhört, dann ist es auch immer wieder Thema bei Stadtführungen, das Ereignis und die Verbindung mit dem Kreuz. Das Kreuz der Bürger wurde auch ursprünglich nicht vor der Marienkirche aufgestellt, sondern auf dem Neuen Markt, eben der Stelle, an dem der Propst umgebracht worden war, und wurde aber immer wieder verlegt und wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit wurde es dann eben ausgetauscht und erneuert. Bis 1727, das ist eben auch aus Quellen ersichtlich, stand es an der Ecke, heute Ecke Spandauer Straße, Papenstraße. Und erst danach hielt es dann den heutigen Standort vor der Marienkirche. Also seit Anfang 18. Jahrhundert steht es aber jetzt immerhin schon dort. Und letztlich sorgen ja auch wir beide jetzt hier in dem Podcast dafür, dass dieses mittelalterliche Verbrechen nicht vergessen wird. Und vielleicht zündet ja der eine oder andere auch nochmal eine Kerze dann an dem 16. August an. Die Erinnerung und auch damit auch die Memoria an einem Geistlichen auszulöschen, ist den Berliner Wutbürgern, wie man sie vielleicht nennen kann, also nicht gelungen. Einem Mann, der den Forderungen seiner Vorgesetzten gegen alle lokale Widerstände, so könnte man sagen, folgte, dies aber dann mit dem Tod bezahlte.
Und auch die Bernauer Bürger erinnern jährlich bei ihrem Hussitenfest beim Umzug immer noch an die Ermordung ihres Propstes und haben immer noch einen kleinen Wagen dabei, wo dann eine Strohpuppe den ermordeten Propst darstellt. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in diese True Crime Geschichte, könnte man vielleicht modern sagen. Und einen interessanten Einblick ja auch in die spannenden Irrungen und Verwirrungen im mittelalterlichen Reich, die sich eben auch lokal hier in Berlin zeigen. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch etwas ausführlicher damit beschäftigen wollen, mit dem Probstmord oder auch mit der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit, hätten Sie noch ein paar Tipps für weiterführende Literatur oder irgendwie andere Angebote für uns?
Also zum einen plant die Historische Kommission eine Schlüsselquelle zum Probstmord. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder mal auf die Homepage zu gucken und zu sehen, ob die Schlüsselquelle schon vorhanden ist. Dann gibt es, wie ich angesprochen hatte, von Dietrich Kurze einen wirklich fundierten Aufsatz zu den Hintergründen dieses Probstmordes. Also wer sich jetzt wissenschaftlich damit weiter beschäftigen will, sollte den lesen. Also von Dietrich Kurze, der Probstmord zu Berlin 1324. Das ist erschienen im Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte, Band 60 von 1995. Und dort findet man den Aufsatz dann ab Seite 92. Ein weiteres Buch, das nicht ganz historisch immer korrekt ist, wie ich bei manchen Artikeln festgestellt habe, aber trotzdem auch interessant ist, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich auch mit anderen geschichtsträchtigen Orten in Berlin beschäftigen wollen, ist der Band von Marita Tkalec, Geschichte Berlins in 60 Objekten. Das ist erst letztes Jahr erschienen in Berlin im Bebra Verlag. Da ist auch die Geschichte des Probstmordes mit einem Foto abgebildet. Leider sind manchmal auch einige Fehler in diesen Artikeln, aber wenn man sich eben jetzt für Berlin interessiert, ist das auch ein interessantes Werk.
Oder wenn Sie das nächste Mal an der Marienkirche vorbeigehen, dann schauen Sie mal genau hin, ob Sie das Sühnekreuz entdecken können. Vielen Dank, Frau Bulach. Damit sind wir am Ende des Gesprächs angekommen. Nochmal danke für diesen spannenden Mordfall, den Sie quasi mitgebracht haben heute. Und man sieht, es lohnt sich wirklich tatsächlich auch lange in die Vergangenheit zurückzublicken. Man sieht immer noch Spuren im Stadtbild davon bis heute.
Ja, vielen Dank, Herr Bergmann. Ich fand es jetzt auch sehr gelungen, darüber zu sprechen und eben auch diese True Crime, wie Sie gesagt haben, eben in diesem Podcast auch zu bearbeiten. Und danke Ihnen sehr herzlich.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.